Moin! Herzlich willkommen im Jahr 2022 und herzlich willkommen zum Kaktus Podcast, eine neue Episode. Heute geht's um rechtliche Dinge. Heute gibt's eine Kaktus Podcast Episode für Rechtsanwälte. Wie und warum das dazu gekommen ist, erkläre ich gleich und auch so ein bisschen, was gerade im Moment hier am Start ist. Aber jetzt kommt erstmal das. Hi. Ich habe vor inzwischen, ich glaube, es ist ein ganzes Jahr schon her, eine E-Mail bekommen aus Hamburg. Und zwar von einem Rechtsanwalt. Meistens bekommt man ja Post von Rechtsanwälten nicht so gerne. In dem Fall, die mag ich sehr. Und die gucken wir uns auch gleich an. Und aber vorher noch mal so ein paar Geschichten, was geht im Moment gerade. Und zwar gab es ja jetzt eine relativ lange Pause. Ich denke, ich werde die rückwärts wieder füllen, aber in den letzten Wochen und ja, inzwischen sind es schon wieder über einen Monat ist es her, die letzte Episode, gab es bei mir so ein bisschen technische, also ganz schnöde technische Probleme. Und die Folgen, die ich also zu 90% vorbereitet habe, die stecken momentan in der Pipeline, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass ich die Probleme in Kürze auch gelöst bekommen habe. Nichtsdestotrotz an der Stelle vielleicht schon mal der Querverweis. Es gab ja zwei Interviews, bei denen ich trotzdem online war. Das ist einmal das Interview mit Jane Perrone, auf das ich also sehr stolz und glücklich bin, dass das so gut gelaufen ist. Wenn du da reinhören magst, On the Ledge Podcast ist eine englische Folge, ein englisches Interview. Und ich denke mal, dazu werde ich auch noch mal ein bisschen mehr erzählen. Es ist auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte geworden. Und die zweite Sache, die taucht also dann auch später noch mal hier auf, das ist eine Episode, die ich gemeinsam, also nicht die ich gemacht habe, sondern die also mein Freund und Podcaster Lothar aus Österreich gemacht hat, Lothar Bodingbauer. Und da ging es also um Saatgut und die Freiheit, die da im Moment so ein kleines bisschen gefährdet ist. Und das passt auch so ein kleines Stückchen zu dem Thema heute. Also diese Episode gibt es auf den Bienengesprächen. Also wenn dich das interessiert, es geht also darum, dass was machen rechtliche, veränderte rechtliche Rahmenbedingungen mit den ganzen Leuten, die also Saatgut für Eigenbedarf und vielleicht auch für Freunde heranziehen. Und da geht's also eigentlich in erster Linie um Tomaten und Co., aber an sich könnte uns das natürlich als Kakteenliebhaber ganz genauso treffen. Aber gucken wir uns später nochmal genauer an. So, jetzt geht's um das, worum es heute geht. Und ich fange einfach mal an, ich lese mal vor, Frederik, seines Zeichens Anwalt in Hamburg, hat mir geschrieben: Maestro, uns stellen sich einige Fragen, über deren gelegentliche Beantwortung, soweit Zeit und Schlaf das zulassen, wir uns sehr freuen würden. Ich gebe mir Mühe, Zeit und Schlaf entsprechend zu teilen und deswegen kümmere ich mich also jetzt um die Fragen. Das wird jetzt ein buntes Gehüpfe. Die dritte Frage, also ich fange mit der dritten Frage an, ich habe das jetzt ein bisschen umsortiert, damit es ein bisschen homogener ist. Gibt es eigentlich Anwälte, die den Bereich Pflanzenrecht, Kakteenrecht unter die Lupe nehmen, die darauf sich spezialisiert haben? Gibt es sowas überhaupt? Ich habe in meinen juristischen Verlagen und Datenbanken dazu nichts gefunden. Also ja, es gibt Anwälte, die also im Bereich, in dem Bereich tatsächlich unterwegs sind. Das sind allerdings in erster Linie Anwälte, die als Justiziare tätig sind. Und also die, von denen ich weiß, die sind im Bundesamt für Naturschutz tätig, also sprich für die Regierung. Und die sind dafür da, dass die, ja, also das Gesetz sozusagen in die Umsetzung bringen. Und die, mit denen wir haben wir immer wieder mal zu tun, wenn es darum geht, dass uns also nahegebracht wird, wie können wir das dem Gesetz von unserer Seite, sprich also als Gärtner, als Pflanzengärtner, Pflanzenhändler, dass wir das also alles korrekt machen, wenn wir beispielsweise Pflanzen importieren oder exportieren, weil das ist tatsächlich ein sehr diffiziler Bereich. Aber auch darauf kommen wir nochmal später. Ansonsten, Frederik hat wahrscheinlich eher in Richtung seiner Kollegen geschielt, also gibt es sozusagen im freien Markt tätige Anwälte. Habe ich bislang noch nichts mitbekommen, also solche Fälle werden sicherlich immer wieder mal nebenbei mit gemacht, wenn es also um Handelsrecht beispielsweise geht, aber ansonsten habe ich noch keinen Anwalt getroffen, der sich also jetzt in dem Bereich besonders gut auskennt. Und das war jetzt kommt gleich die letzte Frage sozusagen als zweites. Oder sind Kakteen, Zimmerpflanzen und Pflanzen allgemein ein paradiesischer Ort und Zustand, um den es keinen Streit und schon gar keine Rechtsstreitigkeiten geben? Allerdings fehlt mir als Anwalt dafür die Fantasie. Ja, da kommt nachher auch noch mal ein dringender von mir zu Herzen gehender hoffentlich Appell auch noch zu dem Thema. Ja, ich glaube, dass wir als Gärtner tatsächlich uns in einem relativ friedlichen Gefilde bewegen. Und ich bin darum auch sehr dankbar, weil wenn einem ständig Anwälte dann immer noch in die Arbeit reinfunken, wir haben also, glaube ich, weiß Gott, genug Bürokratie und wir haben genug Gesetze, wo wir also ich rede jetzt mal von mir und ich weiß von vielen Kollegen, uns Mühe geben, da redlich zu sein und dem auch Folge zu leisten. Und Anwälte haben manchmal so ein bisschen die Eigenschaft, dass sie also da Haarspälterei auch im Ernstfall betreiben, beziehungsweise da nicht unbedingt wirklich wissen, worum es geht und dann Recht sprechen wollen oder Recht einfordern wollen. Das kann also auch schnell mal ins Auge gehen. Ja, also ich bin ansonsten ein relativ unbescholtener Bürger, obwohl ich auch vorbestraft bin. Aber das ist, glaube ich, eine andere Baustelle, aber da kommen wir auch noch dazu. Ja, also ich würde diese Frage mal mit fast beantworten. Also wir haben fast paradiesische Zustände und wir haben also bis jetzt wenig Kollision mit Anwälten oder mit dem Gericht gehabt. Und ja, und da kommt also dann jetzt Punkt 3 sozusagen. Frederik schreibt, ich träume ja als Anwalt immer noch davon, jeden Online-Kakteenverkauf auf eBay ohne EU-Pflanzenpass abzumahnen. Wenn ich das richtig verstanden habe, gilt die Pflanzenpasspflicht ja auch für Onlinehandel, also auch eBay und zwar auch für Nichtunternehmer. Wobei ich bislang wenig oder gar nichts gehört habe. Sicher bin ich mir da nicht. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich begebe mich jetzt hier ein bisschen auch auf dünnes Eis, weil ich bin natürlich kein Anwalt, aber nach meinem Verständnis ist es tatsächlich so. Ja, im Fernabsatz ist der Pflanzenpass notwendig. Das ist vom Gesetzgeber so gewollt. Und nein, ich habe nämlich große Zweifel, dass die Pflanzenschutzdienste überhaupt in der Lage gewesen sind, also und überhaupt die Manpower gehabt haben oder haben könnten, um die dafür ganzen notwendigen Neuanmeldungen zu verarbeiten, geschweige denn die also überhaupt zu kontrollieren im Nachgang. Also da glaube ich, ist einfach das Problem. Der Gesetzgeber, der ist schneller als die Umsetzung am Ende möglich ist, also dass also tatsächlich auch das Recht dann überhaupt die Vorbereitungen da geschaffen werden, um dem Recht nachzuhelfen. Und an der Stelle braucht es nach meiner Beobachtung tatsächlich immer ein bisschen Zeit, bis sich das alles zurechtgeruckelt hat. Und wir arbeiten tatsächlich relativ eng mit dem Pflanzenschutzdienst zusammen und haben auf die Art und Weise, da bin ich auch ganz froh, es immer wieder auch geschafft, ein paar Dinge, die unglücklich formuliert sind oder wo also die Umsetzung dann hinterher schlechterdings nicht möglich gewesen wäre, die also dann noch korrigiert werden konnten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher Fan davon, mit den Behörden zu arbeiten und zu gucken, dass man gemeinsam irgendwelche Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, abzustellen, statt also da den Rechtsweg zu beschreiten und zu sagen, so jetzt packen wir mal den großen Hammer oder die Axt aus. Und ja, natürlich gibt es immer schwarze Schafe, denen man mal auf die Füße treten muss. Das Problem ist einfach, um die wirklich sicher rausfischen zu können. Also zu gucken, wer macht hier also mit Absicht und mit Vollgas Blödsinn. Dazu braucht es tatsächlich ein gerütteltes Maß an Fachwissen, weil die schwarzen Schafe erkennt man eben leider nicht an der Farbe, sondern man muss da eben wirklich wissen, was kann man falsch machen, wie macht man es falsch, um zu erkennen, dass also hier was mit Absicht und mit Vorsatz falsch gemacht wird. Und sehr häufig ist es so, also das muss man auch so sehen, gerade wenn es eben um Privatpersonen geht, die plötzlich ein Gesetz übergestülpt bekommen, was im Vorfeld einfach für Unternehmen, also zum Teil eben auch wirklich für große Unternehmen gegolten hat. Das ist für eine Privatperson einfach, ja, einfach ein bisschen fett und oft ist das Gesetz eben auch so formuliert, dass das eine Privatperson gar nicht in die Realität umsetzen kann. Also insofern bin ich da also immer sehr, sehr vorsichtig und hier an dieser Stelle kommt eben auch mein Appell an alle Anwälte, tatsächlich auch aus bitterer eigener Erfahrung, hört bitte auf, Menschen oder Unternehmen pauschal abzumahnen. Das ist eine Tätigkeit, die, also es kann ganz schnell eine Tätigkeit werden, wo man andere Menschen wirklich in bittere Not bringen kann und das muss einfach nicht sein. Also es ist in meinen Augen wirklich nicht notwendig. Da ist es in meinen Augen, ich versuche mich an solchen Stellen immer so ein bisschen auch daran zu erinnern, wofür ist das eigentlich gedacht? Was war der ursprüngliche Sinn? Und das Abmahnen sollte eigentlich im Ursprung dafür sorgen, dass also, an Stellen, wo Menschen vorsätzlich Dinge falsch machen, dass man die wieder auf einen korrekten Kurs bringt. Und sehr häufig ist es heute einfach so geworden, dass man da pauschal einfach Briefe verschickt, guckt, wer passt denn hier, also wer fällt denn hier aus der Schablone raus, ohne den Menschen anzugucken. Und das ist einfach eine Geschichte, das kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Und ich erzähle auch kurz, was uns da passiert ist. Wir haben also im vergangenen Jahr auch ein Schreiben, einen Brief von einem Abmahnanwalt beziehungsweise von seinem Azubi bekommen, interessanterweise. Und das Ding war einfach ziemlich pauschal. Wir sind also abgemahnt worden, weil wir ein Buch mit dem falschen Preis verkauft haben. Und wer sich ein bisschen auskennt im Buchhandel, der weiß, dass es also Bücher unterliegen in Deutschland der Buchpreisbindung. Und also ich plaudere jetzt hier, glaube ich, keine großen Geschichten aus. Das Buch, wir sind also selber daran beteiligt gewesen. Es stammt nicht aus unserem Verlag, sondern aus einem anderen kleinen Verlag. Und dieser Verlag, da gab es irgendwie ein Kommunikationsproblem, der hat eine Preisänderung uns zwar mitgeteilt, aber die Mitteilung an das Verzeichnis der lieferbaren Bücher, sprich also das ist die Instanz, die zentral alle Buchpreise sammelt und das ist also auch sozusagen das bindende Verzeichnis. Wenn dort ein Preis steht, dann ist der für Deutschland gültig. Und wenn aber der Verlag den falschen Preis dort angibt, beziehungsweise wenn der Preis, die Preisänderung dort nicht ankommt, dann verkaufst du ein Buch zum falschen Preis, wenn du das also nicht zu diesem Preis verkaufst. Und das ist uns passiert. Und wir haben also dieses Schreiben bekommen und das ist natürlich berechtigt gewesen, das haben wir aber eben nicht mitbekommen. Wir haben es also nicht mit Absicht gemacht. Und in dem Schreiben war also eine Forderung drin, die pauschal war. Und diese Forderung, die, wir haben das dann mal so kurz überschlagen, die würde die Verkaufssumme dieser gesamten Auflage dieses Buches überschritten haben. Ja, das ist halt einfach pauschal. Und das hat also nichts damit zu tun, also das ist nicht unser Umsatz gewesen oder das, was wir an Verdienst gehabt hätten daran, sondern das wäre also der Verkaufspreis der gesamten Auflage gewesen. Und wir sind da glimpflich und mit einem blauen Auge davon gekommen, haben uns also mit dem Anwalt auch einigen können. Also auch das gibt's. Aber das ist also so meine persönliche Erfahrung. wie das also nach hinten losgehen kann. Und das spielt auch keine Rolle. Also der Anwalt hat sich also da jetzt nicht irgendwie einsichtig gezeigt, weil wir versucht haben zu erklären, wie ist das Ganze zustande gekommen, sondern er hat halt gesehen, wenn er also diese komplette Forderung versucht hätte einzutreiben, dann wäre es eben wirklich wahrscheinlich nicht zustande gekommen, die ganze Geschichte. Also nochmal meine Bitte, liebe Anwälte, bitte guckt die Menschen an, das schadet nie, wenn ihr mit denen in Verbindung tretet und auch wenn es zum Zwecke einer Abmahnung ist. Aber jetzt zurück zu den Fragen. Jetzt kommen wir sozusagen zu Frage Nummer 1 und das ist gleich eine ganze Batterie davon. Gibt es mit Kakteen eigentlich typische Rechtsprobleme? Zum Beispiel mangelhafter Kaktus. Also mein erster Gedanke wäre natürlich, oh je, ich habe mich an deinem Kaktus gestochen. Sowas gibt es tatsächlich, allerdings habe ich noch nicht gehört, dass da jemand dann geklagt hat wegen Körperverletzung oder so. Das wäre vielleicht auch noch mal ein Ansatz, aber das Thema mangelhafter Kaktus, das kann natürlich passieren. Das ist aber in meinen Augen also ganz normal bürgerliches Gesetz beziehungsweise Handelsgesetz. Also das da greifen braucht man, glaube ich, keinen Kakteenanwalt zu sein dafür. Das passiert. Und das passiert auch bei uns. Und das, ich will jetzt nicht sagen, nicht allzu selten, aber auch wir sind also nicht fehlerfrei und wir verkaufen mal Kakteen, die also nicht das sind, was sie sein sollen oder ja, wo die Pflanze bei uns noch gesund verschickt wird und krank ankommt, das gibt's immer wieder. Also ich denke beispielsweise an Lieferungen, die nach Japan gehen, wo also dann die Läuse im Laufe der Zeit einfach Zeit hatten, aus den Eiern rauszukriechen. Und wenn der Kunde in Japan dann seinen Kaktus auspackt, dann hat er plötzlich Läuse dran. Das passiert leider manchmal. Wir versuchen solche Themen einfach kulant zu lösen und ja, das ist zwar nicht gut für die Liquidität und aber ganz ehrlich, mir ist ein glücklicher Kunde wichtiger, als dass ich Recht behalte. Und damit sind wir in der Vergangenheit ganz gut gefahren. Also da haben wir bislang noch keinen Anwalt gebraucht, was das angeht. Punkt, ich buchstabiere die mal durch. Patentierte Sorten ist Punkt B. Ja, auch da hatte ich tatsächlich mal einen sehr lehrreichen Kontakt mit einem Anwalt und zwar auch das ist, also da gibt es tatsächlich Patentanwälte, weil Sorten, also es gibt bei Kakteen zwar nur sehr wenige Sorten, die patentiert sind und da ging es tatsächlich, das war also schon eine sehr, sehr spezielle Geschichte, da ging es um einen, ich nenne es mal einen Zonenbruch und zwar haben wir, also patentierte Sorten gibt es, soweit ich das weiß, nur beispielsweise Weihnachtskakteen. Und da war es also der Fall, wir haben einem Kunden von uns in Amerika, ich sage jetzt mal, 5 Weihnachtskakteen, also 5 verschiedene Sorten geschickt. Und das wird tatsächlich, ich weiß nicht wie, aber das wird überwacht. Jedenfalls hat der Zoll das gemeldet. Und bei uns meldete sich also der Anwalt in den Niederlanden, war das, glaube ich, eines dänischen Züchters, also dem der Sorteninhaber, der Rechteinhaber. Und der hat sich also erkundigt, hat uns also da ein Schreiben geschickt, wir sollten doch mal bitte mitteilen, was wir da verschickt haben, in welchem Wert und so weiter und so fort. Und ob wir uns darüber im Klaren sind, dass das also rechtlich so nicht geht, etc. etc. Ich habe dem dann geantwortet und habe ihm nach bestem Gewissen geschrieben, was wir da gemacht haben. Wie gesagt, das war also 5 Kakteen da verschickt haben und dass ich mir also da jetzt eigentlich keiner Schuld bewusst war, aber selbstverständlich also da gerne dafür sorgen möchte, wenn da irgendjemand Schaden erlitten, wenn da jemand Schaden erlitten hat, dass wir das auch wieder gut machen. Und daraufhin haben wir also dann telefoniert und er hat mich dann also aufgeklärt, hat also gesagt, ja, mein Gott, also 5 Pflanzen, also ihn hätte jetzt, was weiß ich, 5.000 oder so wäre für ihn interessant gewesen. Und er hat mir also erklärt, etwas, was ich also auch nicht gewusst habe. Das Sortenrecht gilt in Zonen. Das heißt also da, ich weiß jetzt nicht, ob eine Zone ein Land ist, aber es ist auf jeden Fall, wenn also eine Sorte, ich nenne es jetzt mal die Zone Europa verlässt und in die Zone USA verbracht wird, dann kommen also die Patentanwälte werden dann auf den Plan gerufen, weil die Lizenzen, die dafür also gezahlt werden, sozusagen von einer Zone in die andere transferiert werden muss. Und das überwachen die. Und bei 5 Pflanzen, das ist also bei denen nicht nur unterhalb der Bagatellgrenze, sondern also das ist unterhalb, das interessiert die überhaupt nicht. Das spielt also für die keine Rolle. Sehr wohl aber, wenn du eben tatsächlich in größeren Dimensionen da Pflanzen bewegst. Und ich habe also dann, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch, er sagt, also hat wahrscheinlich dann auch mit dem Lizenzinhaber gesprochen. Also für uns war das dann sehr, sehr gut. Wir haben dann, also ich habe dann gesagt bekommen, dass sie also unsere Arbeit sehr schätzen und dass sie also im Gegenteil sich bedanken dafür, also auch, dass wir auf die Art und Weise so ein bisschen die Sorten bekannter machen, die normalerweise eben einfach wahrscheinlich in meisten Fällen gar nicht unter dem Sortennamen vertrieben werden. Also das war zwar eine, ja, sozusagen eine Kollision mit einer, mit dem Sortenrecht beziehungsweise mit dem Lizenz- und Patentrecht, aber auch das ist also für uns glimpflich ausgegangen. Ansonsten hatten wir also damit noch keine Probleme. Ausfuhrprobleme, ja, da kommt also, da greife ich jetzt mal ein bisschen vor, also Frederik schreibt da auch nochmal was dazu, wie sieht das heute eigentlich aus, wenn ich Pflanzen ausführen möchte, gibt es da einfach ein Phyto? Und reicht das dann schon oder wie läuft das? Und vor allen Dingen, wie lernt man das? Ja, wendet man sich frühzeitig an den Zoll? Gibt es Bücher, die das erläutern oder gibt es einen besonderen Vordruck? Und ja, also das gilt jetzt für Ausfuhr wie für Einfuhr. Das sind beides Dinge, die wir also auch, ich will jetzt nicht sagen, mühsam lernen mussten. Also wir haben halt Fehler gemacht und haben mit den Behörden zusammengearbeitet. Also das ist wieder mal an der Stelle das gleiche Thema. Die haben uns da geduldig auf den Weg geholfen und haben uns beigebracht, was wir machen müssen. Und dann macht das also auch nicht so viel Kopfzerbrechen. Also grundsätzlich ist es so, wenn ich eine Pflanze ausführe, dann begleitet die in der Regel zumindest ein Pflanzengesundheitszeugnis. Heute ist es ja so, also das ist das, wo wir herkommen. Heute muss jede Pflanze der Pflanzenpass dabei sein, wenn wir die verschicken. Der Pflanzenpass ist dabei also sozusagen die kleine Nummer. Die nächste Stufe ist das Pflanzengesundheitszeugnis. Den Pflanzenpass, den stellen wir aus. Das dürfen wir, weil also wir überwacht werden, eben vom Thüringer Pflanzenschutzdienst. Und wenn es also ins Ausland geht beispielsweise, dann gibt es also besondere Fälle, wo also die dann ein Pflanzengesundheitszeugnis ausstellen müssen. Und das Pflanzengesundheitszeugnis setzt immer voraus, dass also die Pflanzen, die verschickt werden, die werden dann in der Regel von den Behörden nochmal kontrolliert, sprich unter die Lupe genommen. Und das Gleiche passiert übrigens auch bei der Einfuhr. Das heißt also, wenn ich Pflanzen beispielsweise aus den USA oder aus Thailand oder sonst woher bekomme, also sprich alles, was außerhalb der EU ist, dann müssen die die Behörde in dem Land, wo die Pflanzen herkommen, ein Pflanzengesundheitszeugnis ausstellen. Das heißt also, die werden dort kontrolliert. Manchmal werden sie auch noch speziell behandelt, je nachdem aus von welchem Land in welches Land das geht. Und gleichzeitig passiert dasselbe dann bei dem Einfuhrzoll, sprich also die Zollstelle, beispielsweise das Zollamt, das Flughafenzollamt in Frankfurt. Die haben also eine eigene Veterinär- und Phytosanitärabteilung. Also da ist der Veterinärdienst dafür zuständig des Landes Hessen. Und die, warte mal, Hessen oder Rheinland-Pfalz? Ich schmeiß das so gerne durcheinander, aber ich glaube, es ist Hessen. Nee, es ist Rheinland-Pfalz, Gießen ist Rheinland-Pfalz. Egal. Also jedenfalls, die kontrollieren das und gucken dann, sind da gegebenenfalls Schädlinge auf dem Transport zutage getreten, sind die Pflanzen immer noch gesund oder, also bei Tieren passiert ja genau das Gleiche. Die gucken sich das nochmal an und erst wenn die also die Sendung freigeben, dann Kann also beispielsweise die Post das Paket dann zu uns bringen oder in manchen Fällen hole ich das auch selber ab. Also erst wenn der Pflanzenschutz, die Pflanzenbeschau da drauf geguckt hat, kann die Sendung dann in Frankfurt freigegeben werden und abgeholt werden. Und also ja, es gibt dazu keine Bücher, es gibt na klar besondere Vordrucke, das heißt also man muss da Anträge stellen, muss also, wir machen das in der Regel mit einer Spedition, die also die ganze Vorbereitung für uns macht. Und die kennen sich da auch schon aus. Das gibt allerdings auch da relativ wenige Speditionen. Und ich bin jetzt auch nicht sicher, also falls jetzt jemand mal auf die Idee kommt und sagt, also ich möchte gerne mit meiner Kakteensammlung auswandern. Ich sag mal so, das würde jetzt so ein bisschen die Episode heute sprengen. Das ist tatsächlich dann nochmal ein besonderer Fall. Also für Privatpersonen ist das dann auch nochmal eine andere Geschichte, weil die Privatperson einfach nicht vom Pflanzenschutzdienst kontrolliert wird. Also wir haben praktisch regelmäßige, sowohl angekündigte als auch manchmal unangekündigte Kontrollen, wo also unsere Gewächshäuser angeguckt werden. Und damit stellen die also sicher, dass wir also keinen Blödsinn machen. Und vermutlich verhalten wir uns also auch einigermaßen brav, dass wir also vertrauenswürdig sind. So, also das erstmal so ganz grob dazu. Das letzte, was ich vergessen habe, also das heißt, das waren jetzt also, ich sag mal, Otto-Normalkakteen beziehungsweise normale Pflanzen. Und spannend wird jetzt dann noch, wenn also das Thema, da geht es also bis jetzt wirklich nur um das Thema Pflanzengesundheit, also keine Schädlinge und keine Pilze an den Pflanzen, keine Krankheiten. Sobald also das Thema Artenschutz noch dazukommt, und das haben wir jetzt noch gar nicht angeguckt, dann wird es natürlich eine haarige Geschichte. Da kommen dann also die CITES-Behörden, also die Artenschutzbehörden mit ins Spiel. Und die arbeiten aber wiederum mit dem Pflanzenschutzdienst zusammen. Das heißt also beispielsweise ist das Pflanzengesundheitszeugnis das Vordokument. Also das brauche ich als erstes, damit ich eine CITES-Ausfuhr- oder Einfuhrgenehmigung beantragen kann. Und das ist tatsächlich also auch noch ein ziemlich umfangreiches Prozedere. Aber das würde ich jetzt auch ungerne hier in der Episode noch mit am Start haben. Das ist nämlich eine sehr komplexe Nummer. Dafür springen wir wieder zurück zur E-Mail von Frederik. Der liest nämlich gerade Kakteenjagd von Kurt Backeberg. Und Backeberg beschreibt also unter anderem, wie er Fritsch, also den Sammler, der also in Mexiko unter anderem unterwegs ist, und Fritsch, also Backeberg hat den Fritsch in einer Hafenspelunke kennengelernt. Man muss dazu wissen, Backeberg schreibt also immer sehr blumig im Abenteuerstil. Ich kenne tatsächlich diese Begegnung, die hat also auch mein Großvater geschildert. Der hat sie von Fritsch erzählt bekommen. Da haben sie sich wohl einfach auf der Straße getroffen, zufällig in Hamburg, aber spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Jedenfalls schreibt Frederik dann auch, dass der Hamburger Hafen wohl noch voller Abenteuer und Abenteurer wahrscheinlich gewesen ist. Und gefällt mir natürlich besonders, sein neuer Berufswunsch nach dem Anwalt ist, dann will er also gerne Kakteenjäger werden. Aber da gibt es natürlich jetzt tatsächlich ein paar Details, die jetzt gar nicht so viel anwaltlich sind. Weil das kann tatsächlich auch sein, dass das der eine oder andere von euch, wenn der mal in Amerika oder Südamerika ist, auch betrifft. Und seine Frage ist ganz simpel, dürfte ich dort jetzt eigentlich eine Samenkapsel mitnehmen oder ein Opuntienohr? Oder kommt er dann gleich in Trumps Abschiebeknast? Ja, also als Frederik das geschrieben hat, war tatsächlich Donald Trump noch Präsident. Das ist jetzt Geschichte. Ja, und er sagt natürlich, dass die Bestände durch die Wilderei tatsächlich auch gefährdet werden. Ja, das ist tatsächlich so. Und also ich kann die Fragen relativ einfach beantworten. Wenn ich in Amerika bin und finde dort am Kaktus eine Frucht, dann sollte ich die tunlichst am Kaktus lassen. Dort gehört sie hin. Ich darf die nicht mitnehmen. Und ich darf auch kein Opuntienohr mitnehmen. Selbst wenn Opuntien, jetzt wird's wieder diffizil, die sind tatsächlich, also zumindest einige Opuntien sind also von diesen sehr strengen Artenschutzregeln ausgenommen. Aber, deswegen ist das immer wichtig, das auf dem Schirm zu haben, selbst wenn ich artenschutztechnisch eine Opuntie mitnehmen dürfte, Ich finde in Amerika keinen, der mir ein Pflanzengesundheitszeugnis dafür ausstellt. Also ich kann nicht einfach einen Kaktus in der Wildnis ausbuddeln. Selbst wenn der also vom Artenschutz ausgenommen ist, kriege ich keine Bescheinigung, dass der Kaktus gesund ist, weil das kann auch keine Spedition beispielsweise machen. Und deswegen kriege ich die Pflanzen dort nicht außer Landes. Und also das ist schon mal so der erste Punkt. Und deswegen, also er fragt hier weiter, da kommt also nochmal der Bezug zum Anfang. Was unterscheidet die Reisen von Kurt Backeberg eigentlich von der heutigen Wilderei? Ja, also zu Zeiten von Kurt Backeberg, also eigentlich zumindest was das Land Mexiko angeht, unterscheidet sich das nicht sehr viel, weil auch Kurt Backeberg, wenn der in Mexiko unterwegs war, hat im Grunde die gleichen mexikanischen, gegen die gleichen mexikanischen Gesetze verstoßen, wie das jemand heute tun würde. Denn die mexikanischen Artenschutzgesetze, die sind schon alt wie der Wald. Also die sind, ich habe jetzt nicht genau das Jahr im Kopf, aber 1800 Dingenskirchen ist das definitiv gewesen. Also ich glaube irgendwie 1880 oder sowas, 1884. Und Backeberg ist ja bekanntlich in 20er, 30er, 40er Jahren unterwegs gewesen. Das heißt also auch damals war es bereits verboten, in Mexiko Kakteen auszubuddeln, um die außer Landes zu bringen. Allerdings waren halt die Grenzkontrollen damals nicht so penibel und deswegen konnte man das also tatsächlich auch im großen Stil machen. Wahrscheinlich hat da ein kleines Geld für den Kontrolleur gereicht, um das durchzubekommen. Heute ist es ein bisschen anders, also heute gelten die seit 1972 das Washington, also deswegen heißt das auch so, weil das in Washington abgeschlossen worden ist. Das Washingtoner Artenschutzabkommen gilt also heute und alle Länder, die das ratifiziert haben, verpflichten sich eben das also nicht nur an der Ausfuhr, sondern eben auch bei der Einfuhr zu kontrollieren und auch gegebenenfalls im Land. Und das bedeutet, selbst wenn ich es also jetzt geschafft habe, was weiß ich, aus Chile kommend, den Zoll da auszutricksen, was weiß ich, weil die also mein Gepäck nicht geröntgt haben und nichts gesehen haben da drinnen. Also spätestens, wenn ich in Frankfurt ankomme, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass die also dann meinen Kaktus hochfädeln und mich dann also peinliche Fragen fragen und dann trifft mich also das Artenschutzgesetz trotzdem ganz genauso hier in Deutschland. Also da sollte man wirklich vorsichtig sein. Und wie gesagt, die Gesetze, also wir sind jetzt hier beim Artenschutz, die Gesetze sind ganz klar Pflanzen, Pflanzenteile, Samen, selbst Pollen dürfte man nicht mitbringen. Wobei es da eben schwierig ist, das zu kontrollieren. Aber auch der Pollen ist unter Schutz gestellt. Ich darf also keine Pollen beispielsweise in der Natur sammeln, weil das ein Pflanzenteil ist. Und ich darf übrigens auch keinen toten Kaktus mitbringen. Also wer tatsächlich sich, also auch das kann einem passieren, wer also da in den USA diese Regenhölzer sich kauft und bringt die als Musikinstrument nach Deutschland, das kann sein, dass man da plötzlich dann eine Klage wegen Artenschutzvergehen an der Backe hat, obwohl der Kaktus ja schon mehr als tot ist. Ja. Also Vorsicht mit Pflanzen und Pflanzenteilen, die man da mitbringt. Sollte man nicht tun. So, und Anwälte sind natürlich hervorragend darin. Frederik schreibt weiter, also es ist sehr unterhaltsam, seine E-Mails auch immer zu lesen. Was ist, wenn ich durch Sizilien fahre, auf meinem Weg zu Al Capone und da von dem Straßenunkraut, sprich Opuntia, ein Ohr oder eine Samenkapsel mitnehmen? Macht es das besser? So. Ja, das ist natürlich jetzt eine relativ simple Geschichte. Sizilien gehört immer noch wie Italien zur EU. Innerhalb der EU darf ich Pflanzen, also da gibt's ja die Freizügigkeit, das heißt, ich darf dort Pflanzen von A nach B transportieren. Das ist überhaupt kein Problem, da kontrolliert mich auch keiner. Und solange es um Opuntien geht, ist das unproblematisch. Wir haben in Europa keine ausgewilderten Kakteen, die unter Artenschutz, also die im Anhang 1 jetzt sind, also Areocarpus habe ich noch nie irgendwo am Straßenrand gefunden und alle anderen Pflanzen, die also Kakteen oder kakteenartig sind, unterliegen also auch nicht dem Artenschutz innerhalb der EU im Freien. Also insofern ist das also tatsächlich ungefährlich. Aber wenn ich jetzt beispielsweise auf Sizilien in der Kakteengärtnerei einen Areocarpus kaufe und jetzt wird es wieder spannend, auf dem Rückweg durch die Schweiz fahre, dann sollte ich bitte schön CITES-Papiere haben, weil ich muss für die Einfuhr in die Schweiz eine Einfuhrgenehmigung haben, sprich zuerst eine Ausfuhrgenehmigung aus Italien. Auf der Grundlage darf ich dann die Einfuhr in die Schweiz beantragen und dann brauche ich eine Ausfuhrgenehmigung aus der Schweiz und eine Einfuhrgenehmigung nach Deutschland. Das sollte man auf dem Schirm haben. Das heißt, wenn ich also jetzt, jetzt muss ich überlegen, unkontrolliert über den Brenner in die Schweiz eingereist bin. Ich hoffe, das ist jetzt der Brenner, der in die Schweiz führt. Und werde dann in Weil am Rhein plötzlich kontrolliert von den Schweizer Behörden und habe einen Areocarpus im Gepäck. Dann habe ich ein Problem, weil ich habe auch keinen Nachweis, dass ich ihn in die Schweiz eingeführt habe. Das heißt, dass ich könnte mich hinterher nicht mal auf Transitrecht berufen. Und das sind also so diese Fallstricke, die man da hat. Und ich bin unter anderem vorbestraft, weil ich Pflanzen aus der städtischen Sukkulentensammlung, die ich dort also, nachdem ich fertig war, dort mit meiner Arbeit mitnehmen durfte. Und ich hatte dort keine CITES-Dokumente beantragt. Und da waren, also es stellte sich dann hinterher heraus, ich bin da auch mit einem blauen Auge davon gekommen, also ich durfte die Pflanzen mitnehmen, aber ich habe zumindest eine Ordnungsstrafe, also ich musste dann eine Buße bezahlen, wie man das in der Schweiz sagt, und durfte die Pflanzen mitnehmen, aber das ist natürlich dann sozusagen aktenkundig, dürfte zwar inzwischen raus sein, aber da habe ich tatsächlich eben diesen Fehler gemacht, obwohl ich das eigentlich hätte wissen müssen, dass ich keine Dokumente mitgeführt habe und das ist halt eine blöde Geschichte. Ja, also Pflanzen mitnehmen ist keine gute Idee, solange ich in der EU bin, passiert das, also ist das kein großes Problem. So, jetzt haben wir hier noch so ein paar kleine Geschichten. Was war denn da eigentlich mit der Entdeckung der Kakteenwelt? Gab es da Auftragsmorde? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Also war ich nicht dabei. Auftragsmorde, also das Einzige, was ich weiß, also was so ein bisschen kriminell war, ist, dass der Herr Fritsch, als der, also das weiß ich jetzt von meinem Großvater, der Herr Fritsch ist unterwegs gewesen nach Amerika. Mein Großvater hat ihm damals die Reise finanziert, in der Hoffnung, dass er also da interessante Pflanzen nach Europa zurückbringt. Und dann gab es also diese schwierige Geschichte, das ist in den 20er Jahren gewesen. Fritsch hat also das Geld genommen, ist nach Amerika gereist und dann hörte mein Großvater nichts mehr von ihm. Und später stellte sich dann raus, dass er also in den USA erstmal festgesetzt worden ist und man hat ihn dort also inhaftiert wegen angeblicher kommunistischer Umtriebe. Das war damals also eine beliebte Methode gewesen, um die Leute erstmal untersuchen zu können, genau zu gucken, wo kommst denn du eigentlich her. Und das ist also die einzig dramatische Geschichte. Morde hat es möglicherweise damals tatsächlich gegeben, aber das rührte also wohl wahrscheinlich eher daher, dass die Leute natürlich irgendwo in der Pampa unterwegs gewesen sind und das waren also jetzt keine Morde im Sinne von, da hat also irgendein, wir hatten ja gerade El Capone, jemanden beauftragt, sondern es kann einfach so gewesen sein, dass Leute mit Pferden in abgelegene Regionen gekommen sind, wo die Leute einfach bettelarm waren und selbst ein armer Reisender, der hatte also ein Pferd und vielleicht sogar noch eine Waffe und wenn der dann nachts irgendwo in seinem Zelt kampiert hat, dann hat man ihn überfallen, hat ihn seiner Sachen beraubt und damit er das also jetzt nicht, damit es nicht ruchbar werden kann, hat man ihn einfach kurzerhand ausgezogen und umgebracht. Also sowas ist tatsächlich damals passiert. Und man muss leider sagen, heute ist das Leben auch nicht unbedingt leichter. Also wenn ich von Freunden und zum Teil auch Lieferanten aus Südafrika höre, dass also dort Farmer, die abgelegen wohnen, massakriert werden, ja, sind die Zeiten vielleicht auch nicht unbedingt friedlicher geworden. Und ja, also ich arbeite mich jetzt hier mal so ein bisschen durch. Wann hat das eigentlich angefangen mit den Kakteen? Ja, also Kolumbus hat angeblich die ersten Kakteen mitgebracht. Die Briten, das fällt mir jetzt ein, Sir, jetzt muss ich überlegen, Joseph Banks ist es, glaube ich, gewesen, war also ein relativ bekannter Botaniker, der also unterwegs war und Pflanzen in der ganzen Welt nach London, nach Kew in erster Linie gesammelt und geschickt hat. Also Pflanzenjäger im wissenschaftlichen Sinne gab es da ja tatsächlich also ganz, ganz viele. Also mir fällt jetzt noch, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, fällt mir auch nicht ein, egal, das lassen wir jetzt einfach stecken. Also es gab auch eine ganze Reihe deutscher Pflanzenjäger, wobei also tatsächlich Pflanzenjäger im ursprünglichen Sinne nach meinem Verständnis eben Leute waren, die also für wissenschaftliche Zwecke, also die die Pflanzen untersucht haben und Herbarexemplare dann zurückgeschickt haben. Backeberg, Fritsch und viele andere, die später kamen, das sind kommerzielle Pflanzenjäger gewesen. Das heißt also, die haben Pflanzen gleich quadratmeterweise ausgebuddelt, um sie zu verkaufen. Ja, also das war ganz klar, also einfach keine wissenschaftliche Geschichte mehr. Also natürlich ist da auch wissenschaftliche Arbeit geleistet worden. Ja, also Backeberg hat ja in Größenordnung Pflanzen beschrieben, das ist auf jeden Fall passiert. Aber ja, also das ist kommerziell gelaufen. Also der hat die Pflanzen nach Europa gebracht, um sie hier zu verkaufen. Und ja, heutzutage verhindern das eben meistenteils, also es ist ja immer noch nicht ganz vorbei, diese Geschichte, aber meistenteils verhindern das also die Artenschutzgesetze, dass also in Größenordnung das passiert. Aber es werden heute immer noch Leute aufgegriffen, die also Kakteen im großen Stil ausbuddeln, räubern. Also der letzte große Fall dürfte, glaube ich, der in Italien gewesen sein, wo also irgendwie Tausende von Copiapoa da nach Asien verschifft werden sollten, die dann also vom italienischen Zoll aufgegriffen worden sind. Und ja, also das ist natürlich räubermäßig, das trifft es ganz gut. Wobei das eben damals gängige Praxis war und relativ lange noch. Also das muss man auch so sehen. Also das finde ich ziemlich krass, dass also selbst zu meinen Lebzeiten, also selbst in den 80er Jahren, ist das noch relativ Usus gewesen, dass also auch Gärtnereien, große Gärtnereien inseriert haben, neuer Import aus Südamerika eingetroffen. Und dann wurden also da die Standortpflanzen, so wie sie gekommen sind, gleich wieder weiterverkauft. Also die haben sie dann noch schnell in Töpfe gedrückt und dann war es das. Und also eine Anekdote, die kommt mir jetzt auch noch in den Sinn. Also auch wir sind daran beteiligt gewesen, solange wir das konnten. Ich will jetzt hier auch nicht so tun, als ob wir da eine reine Weste gehabt hätten. Also mein Großvater hat erzählt, also Fritsch ist ja eben, wie gesagt, mit diesem Zweck und später auch Backeberg für uns unterwegs gewesen, um Pflanzen zu sammeln. Und also eine sehr aus heutiger Perspektive sehr drastische Geschichte, die dann eben auch gelaufen ist. Dann war es tatsächlich auch so, mein Großvater hat dann aufgeschrieben, er ist dann nach Hamburg gefahren, in den Hafen, und hat sich dort mit Fritsch getroffen. Und dort hat man also vor der Verzollung wurde also die Ware dann durchgeguckt. Und da war es also dann tatsächlich üblich, die Kakteen, die also offensichtlich die Reise nicht so gut überstanden haben, die also tot waren schon, die sind dann einfach über Bord geworfen worden, bevor der Zoll kam, weil für die muss man ja nicht unbedingt Zoll bezahlen. Also die Pflanzen sind ja verzollt worden dann und da haben die also einfach die Kakteen, die es halt nicht überlebt haben, und das dürften tatsächlich einige gewesen sein, einfach ins Hafenbecken geschmissen, um dann einfach die Zollgebühren zu sparen. Da gucken wir heute alles ein bisschen anders drauf, aber damals war das tatsächlich gängige Praxis, genauso wie man dort eben in Größenordnungen Pflanzen ausgebuddelt hat. Andere Zeit. Ja, und das gibt es tatsächlich heute noch, aber ja, also das Bewusstsein dürfte sich heute so ein kleines bisschen geändert haben. Und die Leute, die heute in Amerika unterwegs sind, also zumindest die meisten, die ich kenne, die sind in der Regel mit der Kamera unterwegs. Und also ich habe in den letzten Jahren aus meinem Dunstkreis keinen mehr mitbekommen, der also jetzt da irgendwie mit großem Tamtam da vom Zoll aufgegriffen worden ist. Und wie gesagt, also die Regeln sind relativ simpel. Pflanzen, keine ganzen Pflanzen und auch keine Pflanzenteile dürfen da mitgebracht werden. Das ist relativ klar. Ja, genau. Und das ist also sehr schön, das schreibt er also hier am Ende seiner Mail. Am Ende bedeutet es, alles nur angucken, aber nicht anfassen. Und damit bin ich fertig mit dieser doch sehr lang gewordenen Episode. Wir nehmen es einfach mal als Doppelepisode und ganz kurz vielleicht noch zum aktuellen Stand, was hier gerade läuft. Und deswegen gibt es jetzt noch einen Ping. Ja, über die Feiertage habe ich ehrlich gesagt keine Zeit gehabt und auch vor den Feiertagen hat es bei uns immer noch so doll gebrummt, dass wir also nicht dazu gekommen sind, links und rechts zu gucken. Und ich bin sehr gespannt, wie das neue Jahr 2022 sich entwickelt für uns. Wir sind jetzt gerade so weit, dass wir also die Aufträge, die also über die Feiertage aufgelaufen sind, dass wir die jetzt abgearbeitet haben, dass wir jetzt wieder ein bisschen Normalpegel haben. Und ja, ganz ehrlich, also ich bin tatsächlich immer noch am Limit und ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auch für mich, wie geht's für mich jetzt erstmal dieses Jahr weiter. Uns erwartet auch in diesem Jahr ein ziemlich fettes Jahr. Wir schreiben 2022, Kakteenhage wird in diesem Jahr 200 Jahre alt. Also die Kakteentradition, zumindest die Gärtnerei, ist ja älter. Und da haben wir sehr viele Anfragen jetzt schon und wir haben natürlich auch eigene Pläne, was wir alles so vorhaben. Und das wird mich und mein ganzes Team also da ordentlich in Atem halten. Und ja, wir gucken, dass wir das gut vorbereitet bekommen. Das wird auf jeden Fall keine easy Nummer. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch ein bisschen jetzt noch die verhältnismäßig ruhigen Tage nutzen. Und ich hoffe nichtsdestotrotz, dass ich dranbleiben kann, dass ich aufnehmen kann, dass ich also noch ein paar Episoden auch hinbekomme und natürlich, dass ich das Backlog sozusagen aufarbeiten kann, die ganzen Episoden, die also da schon in der Pipeline stecken, die also jetzt, wo die Technik gerade so ein bisschen klemmt, dass ich das hinbekomme, dass ihr also regelmäßig wieder was von mir hört. Ansonsten, ja, an der Stelle gucke ich nochmal nach draußen. Es ist zappenduster wie immer. Es ist Winter. Unsere Heizung funktioniert. Ich hoffe, dass das bei dir, bei deinen Kakteen auch der Fall ist. Ich schicke ganz herzliche Grüße nach Hamburg an Frederik. Bedanke mich für seine vielen, vielen Fragen, kreativen Fragen und also schöne E-Mail, beziehungsweise ist eigentlich eine ganze Sammlung von E-Mails, die ich jetzt da mal zusammengefasst habe und beantwortet habe. Und ich hoffe, es war auch für dich ein spannendes Thema. Es waren ein paar spannende Geschichten, nicht nur Anwaltsgeschichten dabei, sondern auch so ein paar Sachen, die du für dich mitnehmen kannst. Geh mal bei deinen Kakteen vorbeigucken, streichel sie mal. Naja, vielleicht nicht ganz so doll, aber sag ihnen was Nettes. Wünsche ihnen ein gutes neues Jahr und dir wünsche ich jetzt, bleib schön gesund. Alles Gute, ich bin Ulrich Hage und ich mache jetzt Musik aus der ältesten Kakteenzucht der Welt, aus Erfurt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.